Was muss passieren, um die Klima- und Energiewende zu schaffen? Wie können wir unsere Wirtschaft radikal verändern, um bis 2050 netto null zu erreichen? Und wie bleiben wir trotz allen negativen Zukunftsszenarien noch zuversichtlich? Willkommen bei dieser neuen 2x3 macht 4 Podcast-Folge. Ich durfte mich darin mit Gebhard Ottacher, Managing Director des Climate Lab, unterhalten. Seine Mission ist es, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam die Herausforderungen des Klima- und Energiewandels anzugehen. Über alle Sektoren und Branchen hinweg versucht er und sein Team in Österreich, bereits vorhandene Lösungen zu skalieren. Das Gespräch hat mich unheimlich inspiriert und ich hoffe, es hinterlässt auch bei dir dieselbe Wirkung. Mein Name ist Lisa Binderberger und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Lieber Gebhard, willkommen bei 2x3 macht 4. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Was bewegt dich gerade?
Mich bewegt gerade aktuell, weil ich 2 Jahre in den USA studiert habe, die Situation in den USA und der Ausblick auf die Wahlen im Oktober. Nachdem einige Leute, die dort mit mir studiert haben, Amerikaner, dann auch ins politische System gegangen sind und zum großen Teil auf der demokratischen Seite arbeiten, deren relativ negativer Ausblick auf die Wahl und der Umstand, dass die sich schon auf eine zweite Periode Trump vorbereiten innerlich und denke drüber nach, was das für Europa bedeutet und für die Klimafrage auch insgesamt. Das ist das, was mich gerade bewegt.
Ja, da bist du nicht alleine. Das bewegt viele von uns. Gebhard, du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Thema Klima. Du bist seit 2 Jahren Managing Director des Climate Lab mit dem Ziel, sektorübergreifende Allianzen zu formen, Kräfte zu bündeln, um die Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft in Österreich rascher voranzutreiben. Wie geht es euch damit?
Es geht uns ganz gut damit, insofern als dass wir in den 2 Jahren doch Schritte machen konnten, wo man dann nach 2 Jahren sagen kann, da sind ein paar Dinge gelungen. 2 Jahre ist doch eine relativ kurze Zeit. In so großen Themen, wo ja ganze Branchen sich bewegen müssen, große Industrieunternehmen sich verändern müssen, eigentlich die ganze Wirtschaft sich verändern muss. Und da ist es uns doch gelungen, das Climate Lab als Player zu etablieren, auch als Marke zu etablieren, als Ort, wo in Österreich die relevanten Player wissen, dass dort etwas passiert in diese Richtung und dass man dort auch andocken kann. Wir sind offen in alle Richtungen und versuchen so eine Drehscheibe zu sein für Menschen aus dem öffentlichen Sektor, aus dem privaten Sektor, aber auch aus der Wissenschaft und aus der Zivilgesellschaft, die da die dicken Bretter der Klima- und Energiewende bohren wollen und können, ja. Weil nicht jeder ist in einer Rolle oder Position, dass er oder sie da wirklich mit anpacken kann, aber die, die können und wollen, die versuchen wir zusammenzubringen.
Die können und wollen. Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Und zwar schreibst du oder hast du in einem Presseinterview mal gesagt, jeder Job sollte ein grüner Job sein. Das heißt, jeder sollte ja eigentlich wollen. Und insofern meine Frage an dich, wie können wir das wirklich im Gesamten umdenken? Wie können wir weiterdenken?
Ich habe das damals in dem Kontext gesagt, als Antwort auf die Frage, wo entstehen denn die grünen Jobs? Ich bin der Meinung, es entstehen nicht irgendwelche grünen Jobs, sondern die Jobs, die schon bestehen, müssen sich verändern in Richtung grün. Und da passiert insbesondere in der Einstellung von jedem einzelnen Menschen etwas. Dass ich sage, ich habe bisher so gearbeitet und auf diese Weise beigetragen zur Wirtschaft. Kann ich das so aufrechterhalten oder muss ich anders über meinen Job nachdenken? Das klingt jetzt etwas abstrakt, ja. Ich meine aber damit quasi, egal ob ich eine Lehrkraft bin oder ob ich in der Produktion arbeite, ob ich als Journalist tätig bin oder als Politikerin. Diese Aufgabe, dass wir unser Energie- und Wirtschaftssystem umbauen müssen, das betrifft uns alle. Und wir alle müssen darauf hinwirken, damit es tatsächlich gelingen kann, weil es setzt voraus, dass zumindest eine Mehrheit in der Bevölkerung auch versteht, das ist jetzt notwendig. Diese Veränderung ist gut für uns und nicht nur für uns, doch auch schon für uns, aber insbesondere für unsere Nachkommen ist sie absolut lebensnotwendig. Und darauf hinzuwirken, ich glaube, das ist der Auftrag von uns allen. Das kann man nicht delegieren an einzelne Leute, die im Climate Lab arbeiten oder in sonstigen, im Klimaschutzministerium. Das wird zu wenig sein.
Du hast ja selber für dich auch eine Wende vollzogen, oder? Du hast vorher lang im For-Profit gearbeitet und dann vor gut 10 Jahren bist du dann in eine andere Richtung eingestiegen. Du warst bei Teach for Austria, du hast gesehen, wir sind beide Visionary Program Fellows von Ashoka, sprich Social Entrepreneurship. Was war damals dein Ja, dieses Aufwachen, dieser Weckruf, kannst du dich da noch dran erinnern?
Es war für mich eher eine Heimkehr als ein Aufwachen. Ich war schon in meinen späten Teenage-Jahren war ich sehr umweltbewegt und auch zum Teil aktivistisch unterwegs. Hatte nicht wirklich Impact damals, aber ich war innerlich schon sehr bewegt und wollte irgendwie etwas beitragen und war der Meinung, dieses grenzenlose Weiterwachsen, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Schon damals gab es das Buch Die Grenzen des Wachstums. Damals, als ich 20 war, in der 20-jährigen Neuauflage. Ich bin ein großer Fan von Viktor Frankl und von der Frage nach dem Sinn im Leben oder nach einer sinnvollen Tätigkeit. Das ist das, was mich immer gezogen hat. Und etliche Jahre in der Privatwirtschaft waren zwar sehr interessant, auch herausfordernd, aber die haben nie diese Kategorie etwas in meiner Definition für mich Sinnvolles zu tun und damit den Großteil meiner Zeit zu verbringen, hat das nicht ausgefüllt. Und deswegen hat wahrscheinlich Teach for Austria, dass das damals gegründet wurde in Österreich, das hat mich gezogen. Und seitdem habe ich jeden Tag meines Arbeitslebens immer positiv die Frage beantworten können, ob das, was ich hier mache, für mich einen Sinn ergibt. Und für mich einen Sinn ergeben tut es dann, wenn es für das größere Ganze auch einen Sinn, einen Nutzen schafft. Das ist so der Anspruch, den ich habe. Und nach 10 Jahren in diesem Pflichtschulbildungsbereich, wo es sehr viel zu tun gibt, war es Zeit für mich, die Organisation in andere Hände zu legen und mich auch neu zu orientieren. Und es ist dann darauf hinausgelaufen, dass ich die Branche gewechselt habe und ich zurückgekehrt bin in diese Umwelt- und Klimabranche, wo es seit Paris, seit 2015 eine unglaubliche Dynamik gibt und viel mehr möglich ist als noch vor 20 Jahren oder als noch vor 10 Jahren. Und wo ich mich auch ganz gut einbringen kann.
Ich kann mir vorstellen, da gibt es ja auch wunderschöne Brücken, oder? Wenn man sagt, Bildung und Klimawende, da muss viel gemacht werden.
Ja, also da gibt es natürlich eine große Schnittstelle, an der ich auch versuche, mich zu betätigen. Jetzt nicht primär über das Climate Lab, sondern so ein Stück weit als Hobby oder als persönlicher Bildungsauftrag, auch im Sinne von Viktor Frankl, der hat viele Jahre an den Wiener Volkshochschulen unterrichtet. Das mache ich jetzt auch und mache so kleine Vortragsreihen zu Klima- und Energiethemen, wo ich versuche, das, was ich persönlich lerne, auch weiterzubringen an die interessierte Öffentlichkeit, weil ich glaube, dass quer durch alle Alterskohorten wir alle sehr viel lernen müssen über diese Veränderung, die hier gerade passiert, weil ich auch glaube, dass das den Menschen hilft, mit der Veränderung umzugehen.
Was ist das Wichtigste, was wir lernen dürfen, was wir lernen müssen, aus deiner Sicht?
Neu zu definieren, was Wohlstand ist. Oder anders gesagt, was ein gutes Leben ist, was ein gutes Leben ausmacht, was dafür notwendig ist. Das neu zu definieren, für uns neu festzulegen und uns frei zu machen von der konsumorientierten, überkonsumorientierten Wohlstandsdefinition, die uns ja, egal wo wir hinschauen, ständig eingeredet wird.
Ja, das ist ein sehr wichtiges und wunderschönes Learning, das wir alle wirklich praktizieren müssen, um eine positive Zukunft zu haben. Gebhard, ich habe dich ja auch schon live erleben dürfen bei einem WU-Vortrag und im Rahmen auch der Tomorrow University. Und da habe ich so richtig dieses Brennen in dir gespürt, diese Leidenschaft für das Thema. Und das hat so nachgewirkt. Und vor allem ein Zitat, das du im Rahmen dieses Vortrags mit uns geteilt hast: "The biggest barrier to change is human imagination." Wie können wir unsere Imagination fördern?
Habe ich das damals nicht beantwortet? Das wird einen Grund gehabt haben. Ich bin wirklich zu der Überzeugung gelangt, dass das die größte Hürde ist für die Veränderung. Weil die Werkzeuge, die Technologien, auch die Finanzmittel, die wären alle schon da. Und der Schlüssel zur Veränderung, den haben wir auch schon, weil der liegt in meiner Wahrnehmung in unserer Innovationskraft als Menschen und in unserer Fähigkeit, zusammenzuarbeiten. Wir sind ja dadurch so erfolgreich als Spezies und sind deshalb so unglaublich gewachsen durch alle Breiten, Grade und Längen. Auf der ganzen Welt leben Menschen in allen Klimazonen, weil wir in der Lage sind, so gut zusammenzuarbeiten. Und insbesondere angesichts von Gefahren oder Herausforderungen zeigt sich das. Und das, was uns noch fehlt, ist diese Einsicht, dass wir vor einer unglaublichen Herausforderung stehen, die wir dringend gemeinsam jetzt lösen müssen. Und dafür müssen wir einen gemeinsamen Fokus finden und uns freimachen von diesen vielen Ablenkungen, mit denen wir uns aktuell noch beschäftigen. Mit den Culture Wars und ich weiß nicht. Ganz viele Themen, die uns gerade noch ablenken. Und ich glaube, uns vorstellen zu können, dass ein gutes Leben auch anders aussehen kann. Ja? Dorthin zu kommen, das wird schneller gelingen, je größer die Notsituation wird. Und sie wird ja jetzt von Jahr zu Jahr sehen, ja, mit den Temperaturrekorden kommen auch die Katastrophenereignisse. Egal, ob die jetzt mit Dürre, mit zu viel oder zu wenig Wasser zu tun haben. Ich glaube, wir kommen dorthin, aber es wäre natürlich schöner, wenn wir uns selbst dorthin bewegen könnten, ohne dass die Natur uns da in diese Situation zwingt.
Und wie viel wird uns das Ganze kosten? Wie viel kostet uns die Klimawende?
Ja, damit habe ich mich kürzlich intensiver auseinandergesetzt. Und da gibt's unterschiedliche Abschätzungen, wie viel es kosten würde. Aber es bewegt sich global und auch in Österreich immer so im einstelligen prozentuellen Bereich des Bruttoinlandsprodukts, was auf den ersten Blick nach nicht viel klingt. Aber wenn man es dann in absolute Zahlen übersetzt, dann doch sehr viel ist. Wenn wir sprechen so von 2, 3, 4% des BIP jedes Jahr an zusätzlichen Investitionen, die wir aufbringen müssen, um vor allem eines zu tun, nämlich die größte Maschine, die wir jemals gebaut haben als Menschheit, unser Energiesystem, das über 150 Jahre entstanden ist und eben primär auf fossilen Energieträgern basiert, umzubauen auf Erneuerbare. Das erfordert massive Investitionen in den Ausbau von Windparks, von Solarparks, aber auch das Dämmen von ganz vielen Gebäuden. Und das ist auch, da müssen einfach ganz viele Menschen mit ganz vielen Händen auch tatsächlich anpacken. Und deswegen kostet es so viel. Und der Vergleichspunkt ist, das Umweltbundesamt hat jetzt mal für Österreich berechnet, dass wir bis 2040 jedes Jahr 16 Milliarden Euro bewegen müssen. Und als Vergleichspunkt nenne ich da gern das österreichische Bildungssystem. Das heißt, 6.000 Schulstandorte, 125.000 Lehrkräfte, Universitäten, Fachhochschulen, alle, die dort arbeiten, die kosten pro Jahr 20 Milliarden Euro. Also in dieser Liga spielen wir, das müssen wir zusätzlich aufbringen. Und das ist eine Menge Geld, aber es ist eine tatsächliche Investition in die Zukunft, weil dieses System, das wir dann bauen, das wird dann auch meinen Kindern, meinen Enkelkindern noch zugutekommen. Und ich glaube, es ist eine Investition, die wir dringend tätigen müssen, denn das Nichthandeln hat noch viel höhere Kosten in Form von Schäden, die wir abfedern müssen, die wir jetzt auch schon abfedern müssen.
Woher nehmen wir das Geld?
Zum einen sollten wir es nehmen, indem wir fossile Subventionen ersetzen. Momentan ist es noch so, dass wir durch Dieselprivileg, Pendlerpauschale und andere Kerosinbegünstigungen, steuerliche Begünstigungen die Wirtschaft incentivieren, fossile Energieträger zu nutzen. Das sollten wir schrittweise und sozialverträglich umschiften. Das sind Das IHS, glaube ich, oder was das WIFO hat mal berechnet, dass wir im Ausmaß von über 5 Milliarden pro Jahr fossile Energieträger subventionieren mit Steuergeld. Ja? Was ja
Wahnsinn.
wirklich keinen Sinn macht, eigentlich im Gegenteil. Das ist das eine. Das andere ist, dass man über CO2-Steuern, die man auch stufenweise erhöht, sozialverträglich erhöht, Geld einnimmt, das man in diese Richtung umleiten kann. Und der dritte Puzzlestein aus meiner Sicht für die Finanzierung wird eine weitere Verschuldung sein, die aus meiner Sicht aber gerechtfertigt ist, weil sie nicht dafür da ist, um einen laufenden Betrieb zu subventionieren, sondern wirklich eine Investition zu tätigen, die über Jahrzehnte dann auch tatsächlich wirkt. Und es ist mal so, dass du dieses Energiesystem halt einmalig veränderst. Und das dann nicht in 20 Jahren und in 60 Jahren wieder machen musst.
Ein riesengroßer Meilenstein, der da vor uns liegt. Wir waren jetzt sehr konzentriert auf, sage ich gleich mal, die Metaebene. Im Climate Lab siehst du natürlich auch das, was tagtäglich passiert. Und was mir dabei so gefällt, ist, dass ihr auf bestehende Ideen aufbaut, auf bestehende Systeme oder vorhandene Lösungen, dass ihr sagt, okay, die wollen wir skalieren. Du hast in deinem Vortrag das Matratzenbeispiel genannt. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, wie die recycelt werden, willst du das mit unseren Hörerinnen teilen oder fällt dir noch ein anderes Beispiel ein, was im Climate Lab jetzt tatsächlich umgesetzt wird von Partnern?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Themen. Das Matratzenthema ist dankbar, weil die Leute jeden Tag mit Matratzen in Kontakt sind und sich sehr konkret etwas darunter vorstellen können. Wohingegen Klärschlämme und Phosphorrecycling muss man mehr erklären. Wir arbeiten an ganz unterschiedlichen Themen. Wichtig, glaube ich, ist zu verstehen, dass wir keine Forschungseinrichtung sind und auch kein Think Tank, dass wir keine langen Reports produzieren, sondern dass wir versuchen, bestehende Lösungen für aktuelle Probleme von konkreten Industriepartnern oder auch öffentlichen Partnern in ein Umsetzungsprojekt zu überführen. Weil das eine ist die Idee und die im Labor tatsächlich positiv getestete Lösung, aber das andere ist eine Skalierung in die Breite. Und ein schönes Beispiel ist eben das Matratzenthema, weil es sich den Leuten sehr schnell erschließt. Österreich ist ein Tourismusland. Wir haben ganz viele Hotels mit ganz vielen Matratzen. Matratzen sind kein großer Kostenfaktor, weshalb ganz viele Matratzen jährlich oder alle 2 Jahre aussortiert werden von den Hotels, aber auch privat. Und so kommt ein Berg an entsorgten Matratzen von 1,4 Millionen Stück pro pro Jahr in Österreich zusammen, wovon 100% in die Müllverbrennung wandern. Und nichts davon, von diesem großen Haufen an Material, wird in irgendeiner Weise verwertet. Bisher. Jetzt wissen wir, dass das in anderen Ländern anders gehandhabt wird, in Holland zum Beispiel, aber auch in der Schweiz. Und so haben wir im Climate Lab dann gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium es uns zur Aufgabe gemacht, mal die ganze Wertschöpfungskette, die sich mit Matratzen beschäftigt, zusammenzubringen. Also die Leute, die Matratzen, die den Schaumstoff herstellen, die Matratzen produzieren, den Handel, aber dann auch die potenziell die Matratzen einsammeln und sie verwerten könnten, aber das bisher noch nicht tun. Und haben sie gefragt, woran scheitert es denn in Österreich? Und schaut's mal, in der Schweiz und in Holland funktioniert das schon. Und die sind dann sehr schnell zu dem Wunsch gekommen, auch in Österreich, nach Schweizer Vorbild, eine österreichische Matratzenallianz ins Leben zu bringen, mit dem Ziel, eine Pilotanlage zu bauen, wo die ersten Matratzen schon mal downgecycelt werden, zumindest. Aus einer alten Matratze eine neue Matratze herzustellen, ist nicht ganz trivial, aber das Matratzenmaterial für zum Beispiel Trittschalldämmungen oder Dämmstoffe zu downzucyceln, das ist relativ einfach. Und das wird jetzt in Österreich auch passieren, und der Initialfunke, der ist im Climate Lab passiert.
Super. So ein cooles Beispiel und auch wieder Europa-Gedanke. Wer macht's denn schon anders? Wie können wir das bei uns umsetzen? Finde ich auch sehr schön und kann mir vorstellen, da gibt's noch so viel mehr Überschneidungen oder einfach Inspirationsquellen. Man sagt, als gemeinsames Europa könnte man dann auch ganz anders agieren. Also sehr, sehr spitze, dass das jetzt in Österreich auch umgesetzt wird. Du hast im aktuellen Fortschrittsbericht des Climate Lab geschrieben, wer sich mit der Klimakrise befasst, kann sich schnell überwältigt fühlen. Laut einer Standardumfrage glauben ja mittlerweile mehr als ein Fünftel der Jugendlichen, dass es ihnen einmal nicht besser gehen wird als ihren Eltern. Wie können wir alle zuversichtlich bleiben oder wieder zuversichtlich werden? Wie machst du das?
Zum einen versuche ich, meiner Devise zu folgen, mich auf das zu konzentrieren, was ich selbst beeinflussen kann. Also nichts leichter als im Weltschmerz unterzugehen und sich aufzuregen über das, was in Amerika passiert oder was in der Ukraine passiert oder in Gaza nicht passiert. Da kann man schnell die Zuversicht verlieren. Wenn man sich aber auf das konzentriert, was man selbst mit beeinflussen kann, und dann auch immer wieder im Rückblick sich vergegenwärtigt, was gelungen ist. Das ist auch etwas, was ich versuche im Team zu pflegen, dass ich alle 3 Wochen das Team zusammenbringe und sage, jetzt sprechen wir mal nur über das, was in den letzten 3 Wochen gelungen ist. Auch die kleinsten Dinge, Erfolge feiern. Die Zuversicht muss man auch ein Stück weit schützen und pflegen. Das finde ich wichtig, deswegen ist es gut, wenn man so Rituale hat, weil es sehr leicht ist, zu verzweifeln, wenn man sich nur mit Berichten des Weltklimarats auseinandersetzt oder halt wirklich im Beruf sich mit den Erkenntnissen der Wissenschaftler beschäftigt und sich auch vergegenwärtigt, wie viele Unbekannte es in der Klimagleichung gibt, die noch für viele Überraschungen sorgen könnten.
Das heißt, einem Jugendlichen, da sagst du dann, der Tipp ist, schau mal in dein eigenes Umfeld, was kannst du für dich verändern, wo kannst du für dich einen, wie wir schon vorher schon gesagt haben, Purpose finden, so wie du es gefunden hast für dich?
Also, ich würde Jugendlichen oder überhaupt Menschen allgemein anraten, sich gut zu überlegen, wie sie ihre Arbeitszeit verbringen wollen, also in welche Richtung sie sich hinentwickeln wollen, weil es macht einen großen Unterschied, ob ich mit in meiner Arbeitszeit Teil des Problems bin oder schon Teil der Lösung. Weil was immer ich dann in meiner Privatzeit noch an Guten tue, das wird nie aufwiegen können, was ich vielleicht Vollzeit ganztags irgendwie tue oder auch unterlasse. Und ich glaube, die Frage für sich selbst zu klären, das ist eine der wichtigsten im Leben. Und selbst wenn man, ich habe ja auch jahrelang Dinge gemacht, die aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich sinnvoll waren. Solche Episoden kann es auch geben, aber ich denke, man sollte sich nicht zufrieden geben und immer versuchen, irgendwie in eine Wirkungsspur wieder zurückzufinden.
Ja, wir haben ja, ich glaube, 80.000 Stunden, oder? Da gibt es ja auch ein Buch und eine Bewegung dazu, auch, glaube ich, eine Jobplattform, wo man sagt, 80.000 Stunden verbringt man im Durchschnitt in seiner Arbeit oder als Arbeitszeit. Und wie will man diese Zeit eben nutzen? Genau das, was du auch gesagt hast. Oder so, wir sind so reich an dieser Zeit und dass wir die richtig einsetzen, dass es für uns passt, dass es für die Zukunft passt und das ist unser Wirkungsgrad auch in dem Kontext. Aber das mal so schwarz auf weiß zu sehen, 80.000, das ist schon eine Menge, wo man sehr viel Gutes bewirken kann.
Und das ist ja auch vom Alter, vom Lebensalter unabhängig, spätestens seit der Greta Thunberg, glaube ich, braucht man das nicht mehr erklären, dass man auch als 16-jähriger Einzelkämpfer sehr viel mehr bewirken kann, als man oft glaubt.
Und auch genauso als 80-Jährige. Genau noch so. Mir ist noch ein LinkedIn-Post von dir so hängen geblieben, da zum Thema Ja-Weil-Mindset. Du schreibst darin, 2004 hieß es noch Nein, weil das Klima hat sich schon immer verändert. Die Wissenschaft ist sich gar nicht einig. Uns fehlen noch Daten. Und heute, 20 Jahre später, schreibst du, ja, aber die Chinesen, die Industrie wird abwandern. Österreich ist zu klein und kann gar nichts bewegen. Deine Conclusio, es wäre dann mal Zeit zum Ja, weil. Wie würde das aussehen, dein Ja, weil? Oder das Ja, weil?
Ja, ich habe das ja als Retrospektive auf das, was ich von denselben Leuten über Jahrzehnte gehört habe, wie sich dieser Diskurs verändert hat. Aber am Ende stand immer, und deshalb verändere ich mich nicht. Oder deshalb müssen wir uns nicht verändern. Deswegen können wir weitermachen wie bisher. Und ich bin der Meinung, wir sollten zum Ja, wir verändern uns, weil das, was wir gewinnen können, ist so attraktiv, dass ich dorthin will. Und das, was ich hier aufgebe, ist eigentlich gar nicht so wichtig oder ist gar nicht so ein wesentlicher Bestandteil meiner Lebensqualität oder das, was ich als Wohlbefinden, vielleicht das bessere Wort als Wohlstand, für mich als erstrebenswert definiere. Und das ist genau das, was ich meine mit dem, also diese Reise im Kopf, die müssen wir mehrheitlich hinbekommen, dass ich das sage, also dieser Porsche Cayenne mit den durchlüfteten Sitzen und das, ich weiß nicht was, ja, wovon die Leute so träumen und jeder mit seinem eigenen Pool im Einfamilienhaus auf der grünen Wiese, das ist eigentlich gar nicht das, was ein gutes Leben ausmacht. Vielleicht ist es sogar das, dass meine Kinder im Gemeinschaftspool mit anderen Kindern Zeit verbringen, anstatt alleine im großen eigenen Pool. Und vielleicht ist es auch attraktiver, im Großraumwaggon der ÖPP arbeitend durch die Landschaft zu ziehen, als in meinem Porsche Cayenne alleine mit den hinterlüfteten Sitzheizungen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dahin soll die Reise gehen und wird es auch gehen.
Gebert, wir durften schon sehr viel von dir lernen heute. Vielen Dank dafür. Wir haben bei 2x3 macht 4 in diesem Jahr den Schwerpunkt, dass wir in die Zukunft schauen mit unseren Gästen und zwar gleich 30 Jahre in die Zukunft. Das heißt, meine Frage an dich, wie wird unsere Welt in 30 Jahren aussehen?
30 Jahre, das ist schon nach 2050. Ich nehme mal das positive Szenario, weil das auch mein Wunschszenario ist. In 30 Jahren, da bin ich dann schon 80, fast 80. hoffentlich noch unter den Erdenbürgerinnen. Und ich gehe davon aus, dass wir bis dahin die Kurve gekratzt haben, bis 2050, dass wir wirklich die Industrie dekarbonisiert haben, dass wir im Kreislauf wirtschaften, dass wir die Definition von, was ein gutes Leben ist, verändert haben, dass sich die Weltbevölkerung eingependelt hat auf unter 10 Milliarden, dass wir die Art und Weise, wie wir diese Bevölkerung ernähren, radikal verändert haben. Der Anteil an Fleisch, Fleischprodukten und Milchprodukten sehr viel niedriger ist als heute, dass wir viele der Flächen, die wir verloren haben bis jetzt, renaturiert haben, dass vieles wieder aufgeforstet worden ist, dass sich die Ökosysteme erholt haben und dass das Artensterben aufgehört hat und die Arten wieder anwachsen. Das ist meine große Hoffnung und ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass wir 2050 in Kolonien auf dem Mars oder sonst wo leben werden. Und das ist auch nicht ein Pfad, den ich finde, den die Menschheit jetzt so ganz proaktiv verfolgen sollte.
Danke für dieses schöne Bild der Zukunft, das du für uns gezeichnet hast. Ich kann richtig aufatmen bei dieser, ja, schönen Zukunft, die du uns jetzt mitgegeben hast. Gebert, am Schluss von unseren Podcast-Folgen gibt's immer noch ein paar Rapid-Fire-Questions. Sprich, ganz kurze Antworten. Bist du bereit dazu?
Das wird sich gleich zeigen.
Was heißt Wohlstand für dich?
Für mich heißt es Gesundheit, Familie und die Freiheit, selbst zu entscheiden.
Wann hast du das letzte Mal laut gelacht?
In diesem Podcast-Interview, glaube ich.
Deine größte Herausforderung im Leben?
Vater sein.
Und Zukunft heißt für dich?
Arbeit.
Vielen, vielen Dank, lieber. Du hast es geschafft. Rapid Fire Questions sind durch. Jetzt noch meine letzte Frage an dich und zwar, wo können denn unsere Hörer, Hörerinnen dich online finden, mehr über dich erfahren?
Ja, tatsächlich hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass ich auf LinkedIn sehr viel mache und dort man am ehesten was mitbekommt, auch was das Climate Lab macht, weil wir dort einen großen Channel betreiben und auch viel über unterschiedliche Veranstaltungen und Programme proaktiv da hineinkippen. Man kann aber auch einen Newsletter subscriben von Climate Lab, um mitzubekommen, woran wir arbeiten und was dort passiert.
Super. Den werde ich dann in den Shownotes verlinken. Genauso wie dein LinkedIn-Profil. Wenn noch jemand Fragen hat zu den Dingen, die wir heute gesprochen haben oder besprochen haben. Und genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses spannende Interview. Gibt's noch irgendetwas von deiner Seite, was du unseren Hörern, unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
Fällt mir nichts Zusätzliches ein. Ich glaube, wir haben sehr viel abgedeckt. Danke für die guten Fragen.
Sehr, sehr gerne. 80.000 Stunden. Das ist die Zeit, die uns im Leben zur Verfügung steht, beruflich einen Impact zu schaffen. Gebhard zeigt uns vor, wie das gehen kann. Sein Drive und seine Leidenschaft, aktiv eine bessere Zukunft zu gestalten, zuerst bei Teach for Austria und jetzt im Climate Lab, hat mich nicht nur bei seinem Vortrag, sondern auch in diesem Interview sehr bewegt. Lasst uns dasselbe tun und eine Welt schaffen, die uns allen gefällt. Die Shownotes zur Folge findest du wie immer auf 2x3macht4.com. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut!